Pro und Konter, schon wieder, nehmen wir von der Hause aus. Ich muss die Ansage machen, weil der Herr Kessler das letzte Mal scheinbar ausgelacht worden ist, weil er, ich weiss auch nicht, sich verschwafelt hat. So wie ich jetzt in dem Moment gerade. Wir reden über das Lauberhorn. Logisch, im Hochsommer. Gefühlt reden wir über Skirennen, dann reden wir über Fußballfans, die im Juli eventuell schon könnten wieder im Stadion sein. Und über die Bundesliga. Die spielen schon wieder englische Woche, nachdem wir jetzt jahrzehntelang gefühlt auf Entzug waren. Das muss verarbeitet werden.
Unbedingt. Machen wir.
Pro und Contra. Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen.
Offensiv. Offensiv ist wie machen wie im Platz.
Man muss auch lernen, damit klarzukommen, Schlag zu bekommen.
Nach vorne immer wieder einen Nadelstich setzen.
Heute mit
Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Ich weiss nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Jetzt kommen wir zuerst noch die Scheissponys.
Dino.
Ja, jetzt lassen wir los.
Also, es ist so. Wir fangen am besten gerade mit Fußball an, mit der Bundesliga, Dortmund-Bayern. Wir nehmen am Dienstag Nachmittag auf, sprich wenige Stunden noch, bis es losgeht. Die Chance ist aber gross, dass der eine oder die andere, der das jetzt gehört, eventuell schon weiss, wie der Match ausgegangen ist. Darum sollten wir uns nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen, wahrscheinlich, was die Vorschau-Analysen angeht. Nur ganz kurz. Vor was war es, 0-5 von Dortmund gegen Bayern?
Ich bin nicht mehr sicher, was...
Hat Mats Hummels gefordert, man müsse wie Männer spielen.
Ja.
Machen Sie das heute? Ja. Und wieso wie Männer?
Ja, ich weiß auch nicht. Das ist meine Frage. Das hört man ab und zu wieder, vor allem ja, Mannschaftssportarten, wo das Gefühl haben, sie sind besonders hart. Auch im Hockey hört man, dass Menschen immer mehr Männer spielen. Was heisst das überhaupt? Männer sind ja nicht mutiger oder besser oder gescheiter. Sie sind auch härter. Ich weiß nicht, was das soll. Oder? Vor allem, wie Männer spielen, was ist denn das Zeug, das von mentaler Stärke? Scheinbar nicht, das müssen wir ja gar nicht sagen. Also, Männer sind sicherlich mental stärker als Frauen. Und das in Sport zu transportieren, finde ich eh komisch. Also, was soll denn das heißen? Wenn man zum Beispiel, wenn man gewinnt, ist man dann ein Mann, wenn man verliert nicht. Also, ich finde, da fällt mir irgendwie der Zusammenhang ein bisschen. Ich verstehe nicht, warum, dass man so etwas muss betonen muss. Man spielt als Mannschaft so gut, wie man kann und versucht natürlich zu gewinnen, logisch. Aber das hat nichts damit zu tun, ob man ein Mann ist oder nicht. Also,
ja, es ist...
Das mit breiter Brust auftreten, das ist auch so ein geflügeltes Wort. Das verstehe ich noch einigermaßen, dass man Selbstvertrauen ausstrahlt, alles gut und recht. Aber eben, gerade wenn man so etwas sagt, bevor man bei den Bayern antritt, dann liegt man eigentlich schon 2-0 hinten rein, weil Dann denken die anderen, gut, die haben die Hose voll. Also wir müssen Sprüche klopfen, wir müssen spielen wie Männer. Statt dass man einfach sagt, wir machen unser Spiel, schauen wir, was passiert. Mehr können wir nicht machen. All das, die Floskeln, die da rundherum immer wieder gebraucht werden. Ja, wir versuchen das Beste, wir wollen gewinnen. Ja, das ist interessant. Ja. Das ist jetzt etwas völlig Neues, dass man gewinnen will. Der Spitzenkampf, ich weiß nicht, ob für das fehlt mir das technische Feingespür. Wenn man die Mannschaften analysieren würde, sind Bayern wahrscheinlich ein bisschen besser als Dortmund. Vielleicht auch nicht. Vielleicht haben sie ein bisschen mehr Talent. Aber das heisst ja nicht, dass sie unbedingt gewinnen möchten. Das entscheidet sich auf diesem Niveau meistens im Kopf.
Es entscheidet sich eben, ob sie Männer sind oder nicht. Nein, das glaube ich eben nicht. Also Männer sind ja, das ist ja eben lustig. Männer sind ja alle 22, die dort spielen. Vielleicht maximal eine Schiedsrichterin ist dabei. Ja, nein, also wir sind da, es ist ja lustig, es spricht so ein bisschen für die antiquierte Sichtweise, die sich im Sport generell wahrscheinlich zum Teil schon ein bisschen haltet und wo wahrscheinlich nicht einmal böse gemeint ist. Da hat sich der Herr Hummels garantiert nichts Böses dabei überlegt, hat wahrscheinlich nicht an seine Kati gedacht und gefunden, jetzt, man darf ja nicht spielen wie die Kati. Aber im Endeffekt, ja, ich weiss nicht, wahrscheinlich würde es helfen.
Ich find's einfach... Vor allem, wenn du so ein Duell hast wie Bayern-Dortmund, wo meistens, oder in der Regel in der Bundesliga, so ein bisschen das ist, wo dann die Meisterschaft nicht entscheidend, aber es sollte wenigstens spannend halten, dann gehst du sicher nicht in einem Erzfeind, wo irgendwie 8-mal hintereinander gewonnen hat, so eine Schwächung offenbaren. Das sollte man im Sport nicht machen, egal in welchem Sport. Das führt dazu, dass sich der Gegner eigentlich schon siegessicher sein kann.
Aber wir wissen sowieso nicht, wie es ausgeht, im Gegensatz zu wahrscheinlich zum einen oder anderen Hörer. Darum, ich weiss nicht, es gibt eigentlich zwei spannende Personalien auf Dortmunder Seite. Zum einen der Herr Sancho, der mich zunehmend immer mehr fasziniert. Er hat heute gerade noch mir Statistiken zu Gemüte geführt, dass er offenbar der goalproduktivste Teenager mehr oder weniger in der Geschichte von der grossen Ligen ist. Also hat, ich glaube, 27 Goal gemacht jetzt. Unter 20. Messi hat zum Beispiel 21 Mal erreicht. Das ist vernünftige Kulte. Und dann müssen wir über Mario Götze reden, glaube ich. Wie jetzt gerade bekannt worden ist, am Wochenende hat Michael Zorg, der Dortmund-Sportchef, oh by the way, verlautbaren vor dem Sieg gegen Wolfsburg. Der Mario Götze hat keine Zukunft mehr in Dortmund. Überrascht dich das?
Nein, das überrascht mich nicht. Irgendwie hat es bei dem einen Bruch gegeben in der Karriere. Als er zuerst mal von Dortmund weg ist zu den Bayern, seither hat er eigentlich nie mehr so gespielt, wie man ihn kennt hat. Ich mag mich erinnern, in seiner ersten Vertragszeit in Dortmund war das ein Spieler, der einem fasziniert hat. Wenn du ihm zugeschaut hast, hast du das Gefühl, der ist immer irgendwo auf einem anderen Niveau. Dann fällt immer irgendetwas ein. Nicht Schnickschnack, sondern Tricksereien, die durchaus nachhaltig sind und vor allem meistens torgefährlich sind. Mittlerweile dunkelt man den, als ob der. Also ich habe das Gefühl, er hat wirklich das Selbstvertrauen verloren. Das Talent, das er hat, das verlierst du ja nicht. Das spielt sich alles im Kopf ab. Aber ich glaube, der braucht irgendwie einen Wechsel irgendwo hin, wahrscheinlich aus der Bundesliga raus. Es wird ja spekuliert, dass er ins Ausland gehen könnte.
Italien ist im Spiel.
Italien, wahrscheinlich Madrid.
Hauptsache Lombardei. Ich weiß es nicht.
Irgendwie tut er mir leid, irgendwie auch nicht. Er muss mir nicht leid, das geht ja nicht ans Existenzielle. Aber irgendwie mit dem Goal auch an der WM 2014, habe ich das Gefühl, das ist wieder ein Höhepunkt erreicht bei dem. Und du bist noch so jung, oder? Also jung, relativ. Das ist auch schon 6 Jahre her seit der WM in Brasilien. Aber seither bringt er eigentlich keinen Fuss mehr von den anderen, was mich immer wieder erstaunt. Und ich denke, der Favre, der ja das Feingespür hat von diesen Typen, bringt den her. Aber das kann ja nicht ein böser Wille gescheitert sein vom Favre.
Ja, man muss vorstellen. Auch einfach sagen, er hat wahnsinnig gute Konkurrenz. Also wir haben den Sancho vorher schon erwähnt. Es sind eigentlich drei Sturmpositionen, die bei Dortmund zu besetzen sind. Zum einen die im Zentrum, dort ist wahrscheinlich im Moment der Herr Haaland sowieso gesetzt. Das ist relativ schnell gegangen.
Ja gut, jetzt hat er keinen einzigen Torschuss gehabt. Zuerst mal einen 10. Einsatz. Das ist schon
aber jetzt hat er da
das kriselt schon.
Ja, ich glaube auch. Er hat vorhin 9 vernünftige Einsätze gehabt. Und dann hast du ausser dann halt schon Sancho, Brandt, den Hazard. Es sind rechte Hausnummern. Julian Brandt spielt eigentlich also die Rolle, die man ihm Götze zugetraut hat. Er ist einfach jünger und besser. Also es gibt für einen Favre, muss man fairerweise auch sagen, gar nicht unbedingt den Grund, den Götze jetzt aufzupäppeln. Also wenn er das macht...
Nein, das muss er auch nicht. Das ist nicht die Erwartungshaltung, dass er ihn aufpäppelt, sondern dass er ihn einfach so weit irgendwo an ein Niveau herführt, wo er wieder konkurrenzfähig ist. Und konkurrenzfähig ist er eigentlich seit Jahren schon nicht mehr. Oder? Also er hat hin und wieder mal Phasen, wo er eingewechselt wird. Und nachher wird darüber spekuliert, lange das für einen Mann mit seinem Format. Mittlerweile hat sich die Diskussion fast erledigt. Und ich habe auch das Gefühl, man schaut fast wie mitleidig auf den Typ. Oder? Weil man sich wahnsinnig viel verspricht von ihm, logischerweise. Mit den Leistungen, die er gebracht hat. Aber in der Bundesliga wird es wahrscheinlich schwierig, ja. Ein Wechsel ins Ausland, vielleicht als Kickstart für die Karriere, die in den Stocken geraten ist. Durchaus empfehlenswert.
Keine Ahnung. Also, wenn man sich überlegt, die Deutschen, die ins Ausland gegangen sind, so viele furchtbar erfolgreiche Neulancierungen von Karrieren habe ich da jetzt in der letzten nicht gesehen. Also, wir kommen dann so die André Schürrlis und Konsorten in Sinn. Marco Marin war auch so einer. Wahrscheinlich vergesse ich jetzt jemanden sehr offensichtlich und dann kann man mich nachher auslachen.
Lothar Matthäus,
der ist ja gut, jetzt ja natürlich. Das ist eine das andere ist
so, Zeit. Lothar Matthäus war so weit im Osten, um noch schnell einen Back zu verdienen. Das war schon fast wieder zu Amerika. Wenn du zu Amerika hast, warst du am falschen Ort, weil dort ist der Fußball schon wieder auf einer anderen Plattform gestanden. Dort ist nicht mehr in Frage gekommen, der Franz Beckenbauer, was irgendwie bei Cosmos New York, das weiss ich noch, wirklich vergöttert haben. Das ist eine Gestalt aus einer anderen Welt. Nein, es stimmt, Kickstart für Deutsche im Ausland, wenn sie schon gut sind, dann schon, dann wechseln sie ins Ausland, aber als Starthilfe. Schwierig könnte der erste sein. Ich glaube, dem tut einfach die Aufmerksamkeit im Moment auch nicht gut. Das ist logisch. Jedes Mal, wenn er eingewechselt wird, erwartet man von dem irgendwie, dass er den Match entscheidet oder mindestens zwei, drei Kisten vorbereitet. Da erwartet man vielleicht auch ein bisschen zu viel von ihm.
Ach, also, das ist ja der ewige Fluch. Er könnte es ja eigentlich. Also, es ist so, gerade wenn, ist also, bei Dortmund hat er so ein bisschen Tradition. Der Lars Ricken war auf eine Art auch so einer gewesen. 1997 das Champions-League-Finale entschieden. Also logischerweise noch deutlich jünger als der Götze. Zum Zeitpunkt, wo er das WM-Finale entschieden hat. Aber nachher auch nie die ganz grosse Nummer geworden. Unbestritten ein grosses Talent. Auch eine vernünftige Karriere gemacht. Aber nie so völlig, völlig abgehoben, sportlich betrachtet, wie man sich das eigentlich müsste. Hat müssen erhoffen. Also, ich weiss nicht, vielleicht ist Dortmund da irgendetwas im Wasser. Ich bezweifle es allerdings stark. Letzte Frage noch zum Thema, nachher sollten wir wahrscheinlich weitermachen. Wie geht es denn jetzt aus heute Abend? Eben, mit der Gefahr, dass wir uns furchtbar lächerlich machen, weil wir auch schon gehört haben, wie es ausgegangen ist tatsächlich.
Ja, gut, auf die Gefahr hin, dass mit dem kann ich leben.
Ja, du bist ein mutiger Mann.
Ich glaube, so schlimm wird es nicht mehr. Ich sage 4-0 für München.
4-0? Nein, ich glaube, es
geht. Gut, immerhin weniger schlimm als letztes Mal.
Das ist gängig. Von dem her könnte man es als Fortschritt verkaufen. Nein, ich glaube, ich hoffe auf einen Dortmunder Sieg tatsächlich. Es gibt ja den einen oder anderen, der soll zurückkommen. Axel Witzel wird behauptet, kann ich vielleicht ein bisschen spielen. Auch der ominöse Herr Sancho kann schon mehr spielen als noch am Wochenende gegen Wolfsburg, das könnte dann schon ein Faktor sein. Ich glaube, es gibt so ein... Ja, wahrscheinlich gibt es ja ein Unentschieden, aber ich tippe gleich 2-1 für Dortmund.
Ja. Hey, Bayern sind... Ich mag sie nicht, also ich bin... Ja, ich finde es nicht wahnsinnig sympathisch, muss ich sagen. Aber das bringt das mit sich, wenn man irgendwie achtmal hintereinander Meister wird und also dominant ausstrahlt. Aber die machen es auch gut. Ich meine, seit Hansi Flick... Dort am Ruder ist, da haben sie zwischendurch mal ein bisschen Bodenwellen verwünscht, aber eigentlich spielen sie seither wie aus einem Guss. Das ist auch eine erstaunliche Leistung, muss ich sagen. Ich glaube, die sind einfach besser. Und dann kommt noch dazu, dass der Mentalfaktor, dass Dortmund irgendwie wenn so ein bisschen wie ein Minderwertigkeitskomplex hat, der Bayern gegenüber. Wenn man einfach nicht an ihnen vorbeikommt und sie im Endeffekt dann wahrscheinlich auch nicht wirklich ärgern kann.
Sind wir gespannt. Apropos, sie machen es gut. Besser oder sie machen es gut. Jetzt fantastische Überleitung. Das Lauberhorn. Ich glaube, dort hat in den letzten Wochen fast niemand irgendetwas gut gemacht. Wir haben es in der vergangenen Woche schon angetönt.
Ja.
Damals hat die FIS den Antrag gestellt bekommen vom Schweizerischen Skiverband. Das Lauberhorn sei aus dem Weltcup-Kalender für die übernächste Saison zu nehmen. Und seither ist sehr, sehr viel passiert. Es hat die Lauberhornführung sich beklagt, das sei ein hundsmiserabler, schlechter Stil, was nachher eine Swiss-Ski dazu bewogen hat, zu sagen, ja, das sei nur eine Reaktion darauf, dass einem das Lauberhorn OK vor einem internationalen Sportgerichtshof Gas gezogen hätte. Das sei mehr oder weniger Due Diligence, dass wir das so machen. Worauf nachher sich Politik eingeschaltet hat und gefunden hat, jetzt Leute doch das Lauberhorn nicht sterben. Finde ich eine vernünftige Haltung grundsätzlich. Darauf aber hat der Herr Moser, Jörg Moser, Unternehmer aus dem Emmental, 300'000 Franken gespendet an Swiss-Ski, um es im Lauberhorn OK geben, damit die nächste Lauberhorn-Ausführung Ausgabe gesichert sei. Das ist etwa die Grösse des strukturellen Defizits. Und nachher kommt am Sonntagabend, ich habe schon vorher Feierabend machen, am 6:30 die Meldung von Swiss-Ski, man tut jetzt den Antrag zurückziehen, das Lauberhorn aus dem Weltcup-Kalender zu streichen. Also eigentlich ist alles wieder wie vorher.
Eigentlich ist alles wie vorher. Kommst du noch drauf? Ist nichts mehr wie vorher. Also, es ist ein Haufen Säbelrasseln. Ich glaube, da geht es auch um Egos zum Teil. Ich muss sagen, der Swiss, nein, jetzt bin ich wieder beim Swiss Ski, sagen wir Verband, im Skiverband, Swiss Ski, man kann es auch auf Hochdeutsch sagen. Der Herr Lehmann, der ist mir nicht, der ist nicht ganz koscher bei mir. Der spielt irgendwie eine komische Rolle in dem ganzen Spiel. Aber auch die Aussagen von dem, ob der Wirtschaftsfachmann kennt sich aus, aber da geht es um mehr als nur um das Wirtschaftliche. Ich meine, das Lauberhorn ist quasi eine Institution. Jeder, der irgendwie älter als 20 ist, hat die Zeiten noch mitgekriegt, was wirklich noch anders zu und her gegangen ist, dort oben runter, und hat das einfach mitgenommen. Und ich glaube, das ist tatsächlich nicht gerade staatstragend, aber es ist näher dran. Und es gibt nur wenige Ereignisse in der Schweiz, mindestens mal im Sport, die so eine Bedeutung haben. Und dass man sich jetzt da nicht einig wird, also Fehler sind sicher auf beiden Seiten gemacht worden. Ich muss sagen, heutzutage, wenn man so ein Event hat, in einem Weltcup-Zirkus, dann muss man sich den Gegebenheiten anpassen, dann muss man auch die Namen optimieren, dann kann man einfach sagen, wir prüfen uns auf unser Gewerbe, wir berücksichtigen lokale Anbieter, dann langt es einfach nicht. Gleichzeitig sind die Anforderungen an Strecke, Sicherheit und so weiter, Infrastruktur für das Publikum immer grösser geworden, es kostet immer mehr Geld, aber das sollte man mindestens kostendeckend herbringen, das ist meine Meinung. Und wenn man das nicht schafft, dann stimmt etwas nicht. Darum muss der Steuerzahler bemühen für das. Das finde ich dann schon heikel. Also, dass die öffentliche Hand muss gerade stehen für Marktungslücken, die dort noch herrschen. Fast, muss man sagen, sie haben nicht optimiert im PR-Sektor. Das kann nicht sein. Also, dass da der Bund muss eingreifen, finde ich auch übertrieben. Das sollte man herbringen. Der Verband und die Organisatoren müssen über den Schatten springen.
Also eben, jetzt ganz am Anfang hast du gesagt, hast du Urs Lehmann aufs Korn genommen. Finde ich natürlich ein bisschen unfair. Also im Endeffekt hast du zwei Parteien, die sich offensichtlich nicht grün sind. Ich weiss auch nicht, ob da so ein bisschen zwei Welten aufeinander treffen. Eben irgendwie Herr Lehmann, der aus der Moderne kommt, sozusagen. Verkürzt formuliert. Und die sehr traditionsbewussten Berner Oberländer, was sich so ein bisschen als Gralshüter vom Skisport mindestens gesehen, ob sie es dann auch sind, das ist, glaube ich, steht auf einem anderen Blatt. Das müssen wir vielleicht an dieser Stelle auch nicht jetzt unbedingt ausdiskutieren. Aber wenn du mit jemandem zu tun hast, der relativ wenig Interesse zeigt, eben tatsächlich die Vermarktungsmöglichkeiten in dieser Form auszuschöpfen, wie es müsste möglich sein, dann weiss ich halt auch nicht. Also, die sind bis zu einem gewissen Punkt gebunden, zumindest solange die Rennen nicht zentral vermarktet werden, sondern von den einzelnen Verbänden in Zusammenarbeit mit den Austragungsorten, ja, dann hast du den Schmuddel zwungenermassen. Und ich weiss nicht, was jetzt aus Swiss-Ski-Optik die wirklich superste Lösung gewesen wäre in diesem Zusammenhang. Also klar, ich finde, so eskalieren lassen musst du es nicht, weil etwas hängen bleibt immer in so einem Fall. Also selbst wenn man sich jetzt am Donnerstag ist bei der Sportministerin, bei der Viola Amherd, so eine Art Friedensgipfel anberaumt, dort wird man dann höchstwahrscheinlich etwas verkünden nachher, wo einer Einigung näher kommt. Also es würde mich sehr überraschen, wenn das nicht so wäre. Aber also selbst dann, das ist jetzt dermaßen ein Crash gewesen, das kann nicht spurlos an diesen zwei Parteien vorbeigehen. Also die Beziehung, die ist jetzt ziemlich belastet. Und das ist von beiden Seiten recht miserabel moderiert gewesen, würde ich sagen. Ich weiss jetzt aber nicht, ob man da im Urs Lehmann wirklich die Hauptschuld zuschieben kann. Also,
das habe ich nicht gemacht.
Ich glaube, der Urs Näpflin auf der Gegenseite ist ähnlich stur, sagen wir es mal so.
Aber die haben ja gesagt, die Fehler sind auf beiden Seiten passiert. Ich finde einfach den Ton, den Urs Lehmann angeschlagen hat, nicht. Ja, also Sympathie verschafft er sich so keine. Aber er hat ja auch höheres im Sinne, weil ja Präsident von der FIS werden, wieder ein Schweizer, der so einen Weltverband leitet. Nachher muss das eigentlich, können wir nicht mal aufhören mit dem. Also haben wir das Gefühl, wenn wir neutral sind, sogenannt, dass wir in jeden Verband müssen befähigen.
Nein,
doch mal andere aber es Leute, darf
sich jeder bewerben, der will, der das Gefühl hat, das sei gut.
Ja,
ist mir dann doch lieber als irgendwelche kruden Ägypter im Handbauverband oder so, oder weiss nicht.
Gut, das ist jetzt ein Pauschalurteil.
Nein, es ist eigentlich konkret in diesem Zusammenhang. Aber es ist Ich weiß auch nicht. Also grundsätzlich würde ich jetzt auch den Urs Lehmann nicht unbedingt in den gleichen Topf schmeißen wie andere Schweizer Weltverbandspräsidenten, die an dieser Stelle nicht so namentlich genannt werden.
Aber, es gibt eine Ausnahme, das ist der René Fassel. Das ist ein positives Beispiel von einem Funktionär, sage ich, von einem grösseren, wenn man Hockey das anschauen will, grösseren Sport, der eine globale Bedeutung hat. Aber nein, ich sage einfach, das ist schon der Kasper, den man hier hatte, ja jahrzehntelang fast. Also, nein, nicht fast. Ja, das ist auch mit diesen Äußerungen, das lohnt doch mal. Sollen wir mal andere nehmen, einen Deutschen oder weiss ich, was, ein Norweger, ein Schweden, Finn ist mir gleich.
Griechen.
Schweizer
mit dir.
Das ist einfach. Ja,
ein die nötige Distanz zum Thema.
Ein bisschen Zusammenhang sollte schon. Sollte ja noch ein bisschen wissen, was es geht. Aber das ist ja meistens bei den Weltverbänden auch nicht. Wenn man schaut, Schwimmverband, zwei fast 90-Jährige, also Visionär, sind die nicht mehr so wahnsinnig verrückt.
Man kann jeder mal alte Visionen haben, würde ich sagen. Aber man sollte sie dann halt haben. Das ist, glaube ich, eher ein das Problem. Dass es schwierig ist, zum Teil
ja, Funktionär so zu werden.
Das auch nicht mehr. Funktionär zu werden, höher mit bahnbrechenden Neuerungen. Weil du musst ja durchkämpfen durch das System. Du bist ja dann immer Produkt von dieser Umwelt. Aber wir kommen vom Thema ab. Ich weiss nicht, unsere Frage, die wir uns gestellt haben, muss der Steuerzahler das Defizit übernehmen? Ich sage ja, und zwar aus einem einfachen Grund. Das Lauberhorn ist so wichtig, du hast es einleitend beschrieben, es hat dermassen, man kann sagen, identitätsstiftende Funktion in breiten Teilen der Gesellschaft. Also wenn das Lauberhorn sagst, dann weiss ich wirklich der Hinterste und der Letzte, was gemeint ist. Also wenn wir alles Mögliche unterstützen, tatsächlich finanziell in diesen Krisenzeiten sowieso, und das völlig zu Recht, dann sehe ich nicht ein, warum was man beim Lauberhorn so furchtbar schwierig sollte. Selbstverständlich Auflagen machen, also sprich, man soll sich auf Seite vom Verband bewegen, man soll sich auf Seite vom Lauberhorn OK bewegen und tatsächlich ernsthaft versuchen, noch einmal mehr rauszuholen, gewisse Sachen zu optimieren, was die Einnahmenseite angeht. Vielleicht kann man als einen oder anderen weglassen, der teuer ist, tatsächlich. Aber dann am Schluss, erstens müsste das Risiko tatsächlich kleiner sein und zum Zweiten, wieso nicht, wenn du sagst, du hast dermassen Werbeeffekt für die Schweiz als Wintersportland. Doch, wieso nicht? Kann der Steuerzahler sehr gerne etwas daran geben. Das können wir uns leisten.
Das ist keine messbare Grösse.
Wer kannst du denn für das Zuschauerzahlen
lernen? Für Tourismusnation, ja, das sind die
Zuschauer, die
jetzt dort sind. Ob die wieder zurückkommen, weisst du nicht.
Nein,
wie viele Leute sich heutzutage abschrecken lassen vom Skisport mit den ganzen Umwelteinflüssen, das darfst du auch nicht vergessen. Oder? Wenn du Glück hast, siehst du Lauberhorn schön in einer verschneiten Landschaft. Wenn du Glück hast, meistens auf der anderen Seite Eigermönch und Jungfrau, ja. Aber wenn du nebenan so braune Wiesen hast und Zeug und die Bänder, also da muss man schon aufpassen, dass man sich nicht noch mehr Image-Schaden holt. Mit dieser Gestreiterei, da verschafft man sich natürlich kein Gehör bei diesen kritischen Stimmen. Das muss man schon wissen. Und ich sage, Steuerzahler, also dass der Staat muss eingreifen, wenn Sport in Notsituationen, okay. Aber das ist keine Notsituation, das ist quasi selbstverschuldetes Übel, weil man sich weigert, die Werbung zu optimieren. Und wenn du die Werbeeinnahmen nicht optimieren kannst, dann kannst du auf dem Markt nicht mehr mitheben. Aber dann geht sicher nicht die Steuerzahler für das einspringen. Und weil sich die weigern, irgendwie, was Huawei über dem Hundjob steht zu haben oder irgendetwas.
Huawei? Können wir nicht etwas, was man besser kann besprechen?
Das hast du angesprochen. Es ist eine gewisse Sturheit von den Berner Oberländern. Wenn sie das Gefühl haben, sie sind etwas Besonderes, sind sie nicht, nein. Die Natur haben sie nicht selber gebaut. Die war schon dort, bevor sie gekommen sind. Also sollen sie doch einigermaßen vernünftig mit dem Vorteil umgehen, was sie haben, mit dieser Landschaft. Skirennen ausführen, ja. Aber dann muss man halt vielleicht irgendwo Einbussen hinnehmen oder am Schluss sagen, dann machen wir es nicht mehr, wenn es nicht möglich ist.
Solange man
die Werbung nicht ausgeschöpft hat, muss ich sagen, darf der Staat nicht eingreifen und der Steuerzahler darf nicht belastet werden, nur weil die ihr Werbebudget nicht optimieren wollen.
Haben wir nicht gerade irgendein 40 Millionen Notwerbepaket Swiss Tourismus beschlossen, unlängst in der Sondersession? Ich würde sagen, dort den Posten abbuchen, da geht es um ein paar hunderttausend Franken, das verschwindet dort. Und dann sind wir geputzt und gestreut. Das wäre mein Vorschlag. Dürfen wir gut. Im Bundeshaus gerne so übernehmen und reinschreiben, will da kein Tantiem mehr dafür, aber es ist sehr gerne geschehen. Reden wir über ein, ja, ich würde sagen, über ein anderes politisches Thema, ist es im Endeffekt nämlich schon ein virologisches politisches Thema. Daniel Koch, unser aller Lieblings-Corona-Experte, BAG-Beauftragte, war im Sportpanorama am Wochenende und hat erklärt, ab Juli könne er sich vorstellen, dass wieder Fans im Stadion könnte haben, wenn man jetzt auf ähnlich tiefem Infektionsniveau weiter fortfahrt. Das geht ein bisschen schnell plötzlich, nachdem wir das Gefühl hatten, wir haben noch bis nächstes Jahr niemand im Stadion. Was ist jetzt los?
Ja, man reagiert beim BAG auch auf das, was passiert. Also das ist, finde ich auch vollkommen richtig, dass wenn es sich das ohne grosses Risiko machen lässt, wieso nicht? Also so schnell wie möglich, absolut. Ganz klar. Man darf nicht vergessen, viele Leute, die sagen, ja, die haben eh übertrieben, es ist ja gar nichts passiert. Es ist nichts passiert, es ist wahrscheinlich auch darum, weil man sofort ziemlich rasch eingegriffen hat und die Leute voneinander ferngehalten hat. Und dass man nachher, wenn man die Situation kann analysieren kann, man weiss, wie die Infektionen verlaufen und so weiter, dass man dann schnell reagiert, finde ich absolut richtig. Also vielleicht muss man im Zug von dieser Entwicklung nachher auch aufpassen, dass man nicht irgendwelche Sachen vermischt. Also es gibt ja Interessenskonflikte. Was soll im Stadion passieren zum Beispiel und was nicht? Und da hat man lange auch Probleme gehabt, in der Schweiz weniger, in anderen Ländern mehr. Dass man versucht, die Szenen irgendwo zu beruhigen und dass man dann plötzlich auf die Idee kommt, zu sagen, ja, jetzt gibt es nur noch Sitzplätze zum Beispiel oder die und die dürfen das und das nicht mehr, weil Corona war. Da muss man dann, glaube ich, aufpassen. Aber grundsätzlich sofort wieder Fan reinlassen, ja. So schnell, dass es möglich ist. Also, ich vergleiche es, es ist zwar schwierig, es ist wie Äpfel mit Orangen vergleichen, sagen wir einmal, aber meine, jetzt im öffentlichen Verkehr gibt es eine Maske, eine Empfehlung, aber keine Pflicht. Da hocken die Leute im Tram jetzt wieder da in der Stadt, also wir sind rein, in der Büchse aufeinander, sagt kein Mensch etwas, also dann kann ich auch ins Stadion, wenn das keine Gefahr mehr ist, dann muss ich sagen, dann kann man auch im Stadion nebeneinander sitzen.
Nebeneinander, wahrscheinlich mit ein bisschen Abstand im Endeffekt. Also, ich bin sehr gespannt, wie das am Schluss aussehen soll. Ich glaube, es wird nicht ohne nummerierte Sitzplätze gehen. Das geht gar nicht anders. Haben wir jetzt schon erste Stimmen gehört, ich glaube, Angelo Canepa, Präsident vom FC Zürich, der sich schon wieder sehr kritisch geäussert hat, weil er da die Machbarkeit nicht ganz sieht. Ich würde sagen, da dürfen wir dann auch ein bisschen kreativ sein tatsächlich als Verein. Also mindestens bei den Saisonkarteninhaber weiss ich schon mal, wer es ist. Dann kann ich schreiben, du hast in Zukunft Anrecht auf Sitznummer 324, Reihe 8, was weiss ich. Und da sind logischerweise dann auch die Fankurven gefordert, sich zu bewegen. Mindestens vorübergehend. Also dass man tatsächlich sagt, okay, Stehplätze gehen im Moment nicht. Ich glaube, das ist völlig klar. Also, es wird niemand etwas anderes behaupten. Und ich glaube, da muss man von Seite von der Stehplatzverfechter Hand bieten, im Moment tatsächlich eine pragmatische Lösung zu finden. Von der anderen Seite muss dann schon Zusicherung kommen, dass man das nicht jetzt sozusagen als Hintertür benutzt, um nachher die Stehplätze aufzuheben. Weil ich glaube, sonst verspürt man sich sehr, sehr, sehr viel Gutwill. Gibt ja den einen oder anderen, der das für grundsätzlich eine gute Idee haltet. Ich glaube nicht, dass das gut wäre für den Schweizer Fußball, wenn man so die wirtschaftlich nicht irrelevante Grösse, Fangruppe, die doch, also wenn jetzt bei den grösseren Clubs schaust, doch recht etwas ausmachen, wenn man davon ausgeht, dass im Stadion der meiste Umsatz gemacht wird. Also das haben wir jetzt immer wieder gehört. TV-Recht gar nicht so wichtig wie Matcheinnahmen oder mindestens nicht dermaßen übergewichtig wie in den grossen Ligen. Also wäre ich schon nur aus Kundenorientiertheit als Club vorsichtig, allzu fest mit dem Zweihänder reinzufahren. Aber grundsätzlich,
machen Sie das. Ja, gut, Clubs entscheiden.
Was?
Schlussendlich wird jetzt der Bundesrat irgendein Machtwort sprechen, dann sagen, wie gespielt werden kann. Wenn es heisst, es gibt keine Stehplätze zum Beispiel. Und dann musst du Sitze bauen, dann kannst du von den Clubs nicht erwarten, dass die innerhalb vom Saisonwechsel nachher wieder ausbauen oder wenn dann der Schnee kommt. Und dann heisst es dann vielleicht, ja, aber behalten die Sitze mal und die Infrastruktur. die muss gewährleistet sein, dass, wenn die nächste Pandemie droht, wird das sofort wieder eingebaut in einem ersten Schritt. Dann kommen die Fans wieder raus. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass eben da, wie du sagst, durch die Hintertür versucht wird, irgendetwas weiter neu einzuführen. Oder? Man hat ja auch mal, früher, du sagst jetzt zum Beispiel, Sitze nummeriert, das heisst, man weiss, wer drauf sitzt. Das hat man schon mal versucht vor ein paar Jahren. Die ID-Pflicht, dass der Betreiber weiss, wer ist im Stadion. Und da haben sich die Fans so vehement dagegen gewehrt, dass man am Schluss darauf verzichtet hat. Nein, ich finde überhaupt nicht zu Recht. Wieso kann man sich nicht identifizieren, wenn man in ein Stadion geht? Der Veranstalter will, dass nichts passiert und will wissen, wer die Schuld ist, wenn etwas passiert. Also jeder, der nichts vom Kerbholz hat, kann sagen, ja, da bitte, ich gehe ins Stadion. Ich kann ja jederzeit in einer Fernsehkamera auftauchen zum Beispiel. Ich kann ja nicht sagen, ich darf mich nicht filmen. Also irgendwie ist das ein Einverständnis von mir, dass ich die Regeln akzeptiere, die der Stadionbetreiber ausspricht. Und gleichzeitig sehen wir dann, was daraus geworden ist. Nachher haben wir vermummte Fankurven mit Ultras, die sich aufführen wie die letzten. Ich meine, das die Stadionbetreiber und die Ligen und Clubs das nicht wollen eigentlich. Das ist mir klar. Aber ob die Schweizer Clubs das wirklich nicht wollen, da bin ich ganz so sicher. Also, wir haben ja Clubs, die mehr oder weniger aus der Kurve bestehen.
Wer denn?
Mit Ausnahmen, wenn du mal Derby bist. Also, wenn du in den letzten Grund gehst, schauen, zum Beispiel, da sieht es etwa die genauso aus. Das ist die Kurve Nord oder Süd. Ist dann voll und so siehst du kein Mensch da drin.
Ah ja, da verstehe ich dann schon,
dass man denen ein bisschen fast ja, zu viel Macht schenkt.
Naja, jetzt sind wir. Mir geht nicht in den Kopf rein, warum man sich als unbescholtener Bürger grundsätzlich mal muss meine Identität preisgeben muss, wenn ich einfach einen Fußballmatch schauen will. Also, ich finde, da kann man mir durchaus auch vertrauen. Also, logischerweise habe ich nichts zu verbergen, aber ich habe auch kein Interesse, dass irgendein privater Veranstalter von mir weiss, wo das in mir umgetrieben habe. Finde ich schwierig. Aktuell.
Umgetrieben, ja. Das ist das Gleiche mit dem Datenschutz. Die Leute haben das Gefühl, sie sind alle so wahnsinnig interessant, dass der Staat, Chinesen, die Russen sogar, wahrscheinlich auch noch die Amerikaner, ständig hinter einem herschnüffeln, oder? Also die Leute, die kontrolliert, Überwachungsstaat, George Orwell und so weiter. Dabei 99,99 unendlich Prozent der Leute sind so uninteressant, dass gar niemand wissen will, was die machen.
Ja, das wäre okay, wenn das so wird. Wenn darum, garantiert
man könnte sich, werden, könnte sich da stark abregen und einfach sagen, was spielt es für eine Rolle? Also, wenn die wissen, ob ich in dem Stadion bin, ja, dann wissen sie es halt.
Aber es
geht mit Werbung überschwemmen. Ich kaufe immer noch das, was ich will und nicht, was die wollen. Oder? Also, ich sehe noch kein Problem. Im Zug zum Beispiel kannst du als Gästefan nur rein, wenn du dich ausweisest. Vollkommen richtig. Seitdem haben die keinen Ärger mit denen.
Ja, weil auch genau niemand so mehr kommen. Will ja niemand mehr kommen. Nein, also es geht dir schlicht nicht
niemand
da.
Im Vergleich zum letzten Rund ist die Bossa der Rennen ziemlich gut gefüllt.
Ja, das beste Sektörli weiss ich nicht. Aber jetzt, wenn wir, also es geht ein privater Veranstalter schlicht nicht an. Da geht es nicht darum, was macht er denn damit? Das ist auch so eine Grundsatzfrage, oder? Also muss ich jemandem privatem vertrauen, womöglich gar nicht so furchtbar gut reglementiert ist, nachher, was er mit diesen Daten darf machen darf. Ja? Ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema, selbstverständlich.
Ja, es ist, ja eben, aber die Leute, die ins Stadion gehen und sich daneben benehmen, die haben ja das verursacht. Das hat es ja früher nicht gebraucht, wo man noch einfach lustige Zuschauer hatte, die ab und zu mal ein bisschen Sprüche gemacht haben, mal eine Banderole aufgehört haben. Seit man die Krawall hat, versucht man einfach gegen die anzukommen. Und wieso vermummen sich die dort? Ja, weil sie wissen, dass sie aufgenommen werden. Also das Clubs, die wehren sich nicht gross dagegen, aber dass man als Sportliga das so etwas nicht will, das ist ja völlig logisch. Das hat ja eine abschreckende Wirkung. Und nur darum ist die Idee entstanden, dass man nämlich wissen will, wer ist da im Stadion, dass man die zur Verantwortung ziehen könnte, wenn wieder so etwas passiert. Das finde ich vollkommen richtig. Und alle anderen müssen sich keine Sorgen machen. Aber der Datenschutz, da muss ich sagen, also eben, da nimmt man sich dann selber schon wahnsinnig wichtig, wenn man das Gefühl hat, man werde zur Zielscheibe von irgendwelchen Schnüfflern. Ja.
Ich bin ja sehr wichtig, du hast eben, das einfach noch nicht
gemerkt. Es gibt einfach nichts, Man sieht alles. Unter der Oberfläche hat es meistens, ich rede jetzt nicht von dir, unter der Oberfläche hat es dann meistens nichts mehr. Die Leute, die im Stadion sich gehen aufführen. Ja.
Ein wunderbares Schlusswort. Ja, also. Wir wollen das nicht, hat Herr Häusler mal gesagt, und er hat ja recht. Ein ganz anderen Ansatz verfolgt Spielerberater Jörg Neblung. Der hat diese Woche getwittert, Geisterspiel siege Fußball in Reinform, 11 gegen 11. Und er könne die sinngemäss wiedergeben Arroganz der Ultras nicht ganz verstehen, wo behaupten, ohne Fans sei es eigentlich gar kein richtiger Fußball. Ich habe das Gefühl, der hat recht. Ich habe das diese Woche schon mal, oder letzte Woche schon mal versucht zu sagen. Also, Shooten tut man ja wegen dem Shooten und nicht, weil einem jemand zuschaut dabei.
Das bestimmt, ja, aber Geld verdienen kannst du nicht nur mit Shooten, wenn jemand zuschaut. Erstens einmal. Und zweitens, Geisterspiele sind das ja in dieser Form nicht, weil immer noch jemand zuschaut. Die Bundesliga wird ja gesehen. Es ist niemand im Stadion, aber es hat Kamera, es hat Mikrofon. Reinform wäre, wenn einfach 11 gegen 11 irgendwo spielen würden, auf einer Wiese und niemand schaut zu, niemand ist dort. Es braucht keinen Schiedsrichter. Es sind alles gute Kollegen. Vielleicht gibt es mal eine Schupferei oder so, aber dann lacht man nachher darüber. Das wäre Reinform.
Weißt du,
also, was Kameras dort sind die Reinform. Ich weiß schon, was der meint. Aber in dieser Form sind Geisterspiele aber nicht die Reinform, sondern irgendein Derivat von dem Kunstprodukt, das man daraus gemacht hat, dass man einen Haufen Geld kann verdienen.
Weißt du, was ist sehr lustig? Wenn ein Spielerberater von der Reinform vom Fußball redet, wo eigentlich so wunderbar als Symbol für alles, was eben nicht Fußball in der Reinform ist, tatsächlich steht. Also eigentlich jemand, der Geld verdient damit, dass man mit Fußball sehr gut Geld verdienen kann. Nicht sagen, dass es die Leute nicht braucht. Ich glaube, die braucht es sehr wohl. Aber mit der Reinform, naja, es ist noch originell. Aber ich finde den Gedanken wegen dem nicht falsch. Nur weil er von jemandem kommt, der eigentlich seine, jetzt in dieser Debatte, da seine Berechtigung daraus zieht, dass er eben davon profitiert, dass wir nicht Fußball in Reinform haben normalerweise, sondern ein Zweig von der Unterhaltungsbranche ist. Aber also mir ist das am Wochenende beim Bundesliga-Schauen aufgefallen. Ich finde, man kann die Match prima schauen, ich finde das überhaupt nicht problematisch. Also man gewöhnt sich relativ schnell an die Geräuschkulisse, die völlig anders ist und irgendwie, oder beziehungsweise nicht existiert. Und gewisse Geräusche hörst du dann gleich irgendwie noch, der Ball ploppt plötzlich oder wenn irgendwie, ich weiss nicht, der Goalie die Stollen an die Pfosten hält beim Abstoß. Also ich vermute, da wird man im Übertragungswagen recht oder am Tonregler geschraubt haben. Der klopft und tätscht es mal richtig. Also, es sind ganz neue Klangwelten, die sich hier auftun. Die Schreie von der Trainer und von den Spielern.
Ein bisschen hochgegriffen, Klangwelten.
Ja, für etwas bin ich ja da. Irgendjemand muss ja da jetzt die Überebene etablieren.
Ja, ich bin nach wie vor kein Fan von dem. Ich schaue Fußball nicht wegen technischer Gehalt. Für mich ist es mehr Unterhaltung. Und da geniesse ich einfach die Stimmung, die hinten drüben ist. Wenn es nicht ausartet. Bundesliga mag ich einigermaßen, Fan finde ich völlig blödsinnig. England passt mir eigentlich viel besser, die Stimmung dort ist wirklich etwas zum Geniessen. Aber der Spielerberater, du sagst, Spielerberater braucht es, das ist so ein bisschen ein Seitenstrick von dem ganzen Ding. Aber wieso braucht es denn die? Für den Spieler würde es wahrscheinlich gut tun, wenn sie sich darum bemühen würden, sich selber zu vermarkten, dann würden sie irgendetwas lernen dabei. Aber eigentlich ist das nur ein Zwischenhändler, der eingeschaltet worden ist. Oder? Spielervermittler verdient an Transfer, was mit dem Fußball eigentlich gar nichts zu tun hat. Also, er verschiebt einen Spieler von A nach B und mit dem Prozess macht man Geld. Das ist das, was mit Reinkultur oder Reinform von Fußball nichts mehr zu tun hat. Darum hast du vollkommen recht. Ein Spielerberater, der so etwas sagt, das ist eigentlich ein Hohn.
Ein Hohn, das ist ja auch ein bisschen lustig mindestens. Nein, natürlich braucht es. Ja, ich würde jetzt sagen, 90% der Spieler können wahrscheinlich einen Spielerberater schon brauchen, weil jemand sollte ja tatsächlich auch das Recht und die Interessen des Spielers wahrnehmen, wenn es um einen Transfer geht, um einen Vertrag. Also mindestens jemand, der, keine Ahnung, schon vorher mal einen komplizierten Vertrag gelesen und unterschrieben hat und versteht, was es bedeutet. Also von dem her, ein Spielerberater...
Aber das sind die Spielerberater, die können das.
Das kann ein Spielerberater leisten. Also ich glaube, da gibt es einfach... Es gibt gute und schlechte Spielerberater. Es gibt nicht Spielerberater... Den Spielerberater absolut, an gibt's. Sich gibt es wahrscheinlich nicht. Es gibt gut, einfach die, die ganz schlechte Beispiele sind. Und,
Ein Vertrag zu prüfen, ob er wasserdicht ist und vor einem Gericht, für das taugt wahrscheinlich ein Spielervermittler eher weniger, die arbeiten alle mit Anwälten zusammen. Also könnte sich ein Spieler auch einen Anwalt suchen, einen so guten Anwalt, und mit dem zusammen arbeiten. Ich finde, Spielerberater braucht es grundsätzlich nicht, dass man das sagt, das kann nicht sein, weil die hat es noch nicht immer gegeben. Also die Stars früher, die sind auch ohne Spielervermittler, Berater, Manager durchgekommen. Eben, wenn ein Spieler fähig ist, das selber zu machen, lernt er noch etwas dabei. Also erzieht man die auch irgendwie zur Unselbstständigkeit. Das wird viel zu viel Nachteil, nicht nur im Fußball. Das hat sich fast in anderen Mannschaftssportarten eingenistet. Dass die Spielerberater, die sind einfach da. Also überlegt sich gar niemand, man braucht ihn wirklich. Also ich sage jetzt, einer, der einen Transfer abwickelt, nachher, wo es um hunderte von Millionen von Euro geht, wahrscheinlich eher als einer, der 150'000 Franken verdient und dann das Gefühl hat, oh mal, das muss ich haben, der bringt mich weiter und dann zahlt er dann noch 10% oder irgendetwas. Also da frage ich mich zum Teil schon. Grundsätzlich würde es auch ohne gehen, bin ich fast überzeugt davon.
Weiss ich nicht. Es gibt sicher den einen oder anderen Profi, der das ohne macht, aber ja, ich weiss nicht. Ich finde, es ist ein einfach, nachher auf die einprügeln, oder? Weil
ja, nein, ich will
dann nicht auf die
Kleinen. Ich will nicht auf die Kleinen einprügeln. Aber was leistet einer, der zum Beispiel den Pogba beratet? Das ist jetzt auch nicht mehr so, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel.
Der Mino Raiola, meinst du?
Einer, der sehr gefragt ist im Moment. Gut, das war der Pogba, der von Juve zu Man U ist. Ich meine, für was braucht der Berater? Der ist ja gefragt, der kann sich den Club aussuchen. Der schaltet ist einfach noch ein Berater ein, der nachher irgendwie 20 Millionen verdient. Ich meine, da frage ich mich dann schon, das ist völlig korrumpiert, das System. Oder? Also, der leistet ja nichts für den Fußball. Der zügelt einfach 20 Millionen aus der Branche ab, nur weil er ein Spieler, der überall gefragt ist, von A nach B verkauft hat oder verschoben.
Ja, wer wäre es? Der Jadon Sancho wäre ein gutes Beispiel. Der Berater von Herrn Sancho wird diesen Sommer wahrscheinlich recht gefragt sein. Als Interessenvertreter, ja. Der ist dann natürlich auch der böse sein kann in Lohnverhandlungen mit dem Club. Jetzt kannst du sagen, wer mehr Geld will, soll das gefälligst dem Chef selber sagen. Ich finde, das kann man, die Haltung kann man vertreten. Ich verstehe, aber wenn man sich das leisten kann, dass man sich da dann halt jemand, und das können die Fußballer zum Teil, sich jemand anstellt, der sich die Finger für einen dreckig macht. Das ist durchaus legitim. Dann zahlt man dann die sogenannte Anseichprämie, wie der Basler Stadtpräsident Guy Morin mal sein Gehalt beschrieben hat. Er gesagt, verdiene gut, aber das sind die Anseichprämie. Das darf jeder Dumme haben ihm gegenüber. Das hat mich schön gedünkt. Und ich glaube, Spielerberater können auch so ein bisschen eine Anseichprämie über. Dürfen sich darum nicht beklagen und wir dürfen gemein über sie schwätzen. Das ist die Win-Win-Situation. Für alle Beteiligten, ja. Toll.
Ich finde es einfach übertrieben, wenn ein Spielerberater mehr verdient als die Kollegen von seinem Klienten, die in der gleichen Mannschaft kicken.
Ja, aber muss man sagen, das ist nicht normal.
Weil er den beratet. Das Geld könntest du in der Branche behalten und für Gescheiteres einsetzen.
Aber das ist nicht normal. Jetzt
nicht für was.
Das ist nicht der durchschnittliche Spielerberater verdient, nicht wie der Herr Raiola, der wirklich wahrscheinlich auch nicht weiss, wo er her soll mit seinem Geld. Themenwechsel,
richtig. Wir gehen zur NHL. Dort ist im Gespräch, dass man im 24-Team-Playoff-Format bald weitermachen könnte. Die NHLPA, also die Spielergewerkschaft, ist nicht ganz einverstanden mit dem. Die haben einmal ein Votum durchgeführt, haben dann aber relativiert, dass sie mehr oder weniger mal über das Format abgestimmt haben und das Format für sie okay sind, aber das heisst nicht, dass sie bereit sind zum Weiterspielen. Ich glaube, so muss man das verstehen. Weil die Bemühungen von der NHL sind natürlich auch im Gang, die Saison irgendwie noch zu spielen, aber ob die Spieler tatsächlich bereit sind unter den Umständen, die in Nordamerika noch ein bisschen anders sind als bei uns, so bald wie möglich, es wird vom Juni geredet, ins Training einsteigen, mit dem Mannschaftssport zu betreiben, das ist noch nicht sicher.
Ja, ich bin mal gespannt. Also ich find Kreativität schon mal bewundernswert von diesem Format. Also man hat es geschafft, die grossen Märkte, ausser, glaube die kalifornischen Teams, die sind jetzt einfach wirklich schlecht gewesen, in der Qualifikation bis jetzt. Also Anaheim und die LA Kings vor allem, die man, glaube ich, gerne hat, aus TV-Vermarktungsgründen. Aber man hat es geschafft, jetzt New York, Montreal, Chicago, alles irgendwie noch einzubinden, wo mindestens eine Playoff-Serie, oder sie nennen es, glaube ich, offiziell dann nicht Playoffs, es ist ein Round Robin, wo man sich reinspielen kann in die richtigen Playoffs dann. Mhm. Wird dann noch ziemlich eine Paragrafenreiterei, mindestens verbal. Also das ist schon mal sehr bewundernswert. Ich finde es wahrscheinlich die beste Lösung von vielen schlechten. So ein Mega-Playoff, warum eigentlich nicht? Am Schluss wollen ja die Spieler dann tatsächlich auch ihr Geld. Und das kommen sie nur über, wenn die Liga ihre Verpflichtungen gegenüber den Rechteinhaber, also TV-Anstalten, kann erfüllen. Da ist, ich glaube, da hockt man am Schluss im gleichen Boot. Ich bin gespannt, ob am Schluss jetzt die Schweden einfach die Besten sind. Weil die in Schweden immer können normal trainieren konnten, während die NHL geruht hat. Ich sehe Kevin Fiala zum Beispiel, unser Schweizer, der war lange in Schweden vorher, bevor er auf Nordamerika ist. Mhm. Und scheint dort so ein bisschen daheim zu sein. Der muss dort regelmässig auf dem Eis sein, während dann bei uns, glaube ich, es relativ schwierig war, Eistraining zu machen. Also, ich weiss irgendwie, Nico Hischer war im Wallis und hat ein bisschen Krafttraining gemacht. Also, ist jetzt vermutlich verharmlosend formuliert, aber sicher nicht die gleichen Bedingungen gehabt. Also, wenn ich müsste wetten, ich würde jetzt auf nicht. Teams mit vielen Schweden wetten. Der Amateur-Gambler-Typ.
Nicht unbedingt. Also, das kann durchaus interessant sein. Vielleicht solltest du dich mal bei einem Webbüro bewerben mit der Analyse. Vielleicht kannst du dir irgendwelche Tipps von dir geben. Wäre möglich. 24 Teams finde ich, in dieser Situation musst du möglichst viel mit ins Boot nehmen, die auch noch mitspielen können und ihre Fans begeistern. Aber eben, wie es dann noch weitergeht, da ist auch wieder Gefahr, dass der NHL versucht, durch eine Hintertür das Playoff-Format wieder zu verändern und das noch einem breiteren Publikum zugänglich zu machen aus Vermarktungsgründen. Und ich finde, man muss schon aufpassen mit diesen Formaten, dass man die Modi nicht verwässert und ständig verändert. Der Modus, den NHL hat in Playoffs, wird sowieso stark angezweifelt, weil dort nicht mehr 1 gegen 8 in den beiden verschiedenen Conferences gegeben, sondern da wird zuerst einmal in der Division gespielt. Ist ein bisschen kompliziert, vor allem nicht zufriedenstellend, vor allem aus sportlicher Sicht. Aber ich glaube, man muss schon aufpassen, es gibt noch vertragliche Sicht. Übrigens, die Spielerverträge, die meisten regulären NHL-Verträge laufen Ende Mai aus. Das heisst, im Juni sind die Spieler eigentlich nicht mehr unter Vertrag. Jetzt zahlt werden sie für Playoffs sowieso nicht. Die NHL-Verträge, die kassieren auch das Geld während der Regular Season. In den Playoffs kassieren sie nicht mehr. Ich glaube, da gibt es auch noch vertragsrechtliche Fragen, die müssen beantwortet werden, bevor die Spieler da wieder mitmachen. Ich habe etwas gelesen von Devan Dubnyk, Goalie von der Minnesota Wild, der sich sehr kritisch geäußert hat. Er gesagt hat, ja, wir haben einmal das Format haben wir gut geheissen, grundsätzlich. Aber ob wir spielen denn, das steht noch in den Sternen. Also das sind noch, wie gesagt, viele Fragen offen. Ich glaube, da tut sich der NHL auch noch schwer, um den richtigen Weg zu finden.
Sind wir gespannt. Jemand anders hat sich Sportarten übergreifend versucht am Wochenende. Dein Lieblingssport, Golf. Tiger Woods und Phil Mickelson haben ein Vierer-Flight gespielt mit NFL-Quarterbacks Tom Brady und dem ehemaligen NFL-Quarterback Peyton Manning. Ich weiss nicht, ich habe nicht geschaut, ich habe nur gesehen, es hat zuerst geschifft, wie furchtbar. Und dann ist ihm Tom Brady die Hose gerissen. Also ein Fall in Erfolg, kann man sagen.
Ja, man fragt sich sowieso, wie es geht, wenn man Regen Golf spielt. Also, es gibt einen Haufen Sachen, die man sehr gut kann machen kann. Im Regen Golf zählt der nicht dazu. Außer man ist Profi und muss spielen, wenn es nicht gerade dazu führt, dass der Platz, dass die Drainage überfordert ist und das Wasser über abfließt. Aber eigentlich freiwillig Golf spielen im Regen ist purer Masochismus. Also, das macht auch keinen Spass. Wenn es dir dann noch die Hose verjagt, weiß nicht, ob das mit dem Regen etwas zu tun hat. Oder vielleicht hat er zu heftig Beine trainiert. Ich weiß nicht, wo hat es denn die Hose verrissen?
Genau, hinten mittig. Gibt einen schönen Screenshot davon, kann man, findet man auf Twitter oder so. Also er hat auch, wie der Tom Brady so ist, selbstverständlich auch dort die beste Figur gemacht, kann man nicht anders sagen. Sie haben natürlich müssen, also es ist ja um einen guten Zweck gegangen, Corona-Relief, irgendwie, glaube 20 Millionen US-Dollar sind gesammelt worden. Mit dem Golf, da kann man sich auch mal verschiffen für einen guten Zweck, ist ja eigentlich kein schlechter Zug, muss man sagen.
Nein, aber es macht ehrlich gesagt auch nicht so Spass zum Zuschauen. Man sind dann meistens unter dem Schirm und versuchen sich irgendwo von dem Regen zu schützen. Wenn der Griff mal nass ist, dann verschleudert es den. Und ja, Golf kann eh grausam sein. Bin übrigens heute Morgen eine Golfrunde gespielt mit drei Kollegen und ich glaube noch nie so schlechte Runde gespielt. Seit 4 Jahren nicht. Also wirklich die Bälle sind in die Luft, im Boden gehackt. Und der Höhepunkt war am letzten Loch gewesen, so quasi das Schlussbouquet, um so richtig zu zeigen, wie schlecht ich bin. Dann habe ich, das ist kurz ein paar drei, der Abschlag, habe ich knapp bis zum Damenabschlag gebracht. Das heisst, das ist näher am Green.
Damenabschlag? Kürzer
Weg. Gibt es immer noch, ich verwundere mich immer wieder. Und dann habe ich es aber geschafft, quasi vom Damenabschlag, habe ich dann ins Wasser geschlagen. Von hinten habe ich es nicht geschafft, ins Wasser. Und die anderen drei haben hervorragende Bälle geschlagen von hinten. Einer 10 cm neben dem Fähnchen, der hat das Birdie gemacht. Die anderen zwei haben Par gemacht. Und meine ist einfach, der zweite ist ins Wasser. Und das ist so ein bisschen, das zeigt mal auf, wie grausam das sein kann. Das kann dich einfach verjagen und du hast keine Chance, du weißt auch nicht warum. Es geht einfach nicht mehr.
Schlechter Tag, Herr Kessler, schlechter,
schlechter Tag. Aber tatsächlich
frage ich mich, bleiben.
Damenabschläge ist eigentlich diskriminierend, weil im Golf geht es ja nicht um Kraft oder die physische, weiß ich was, Dominanz oder irgendetwas, sondern nur um Technik. Wirklich nur um Technik. Und da ist Männchen und Weibchen genau gleich ausgestattet mit dem Verständnis von dem Schwung, wie die Dynamik ist, wie man das kann koordinieren kann. Und wieso es Damenabschläge gibt, das dritte, also das neunte Loch, dort ist irgendwie 110 Meter. Also mit einem ganz lockeren Schwung konnte jeder führen. Oder?
Wenn er nicht neben dir säbelt, so wie du heute Morgen.
Wenn du den Ball richtig triffst, genau. Ja. Darum, es müsste eigentlich nicht Damen- und Herrenabschläge geben, sondern nach Handicap trennt. Oder unterschieden. Einer, der ein Nuller-Handicap hat, also quasi auf Profi-Level ist, der kann locker 150, 200 Meter Par 3 spielen. Und einer, der ein 54er-Handicap hat, also Platzreife knapp, der hat wahrscheinlich Mühe mit 100 Metern. Ob jetzt das ein Mann oder eine Frau ist, spielt überhaupt keine Rolle. Also ich finde das völlig daneben, dass es das immer noch gibt.
Was passiert denn mit einer Dame, die vom Herrenabschlag ausschlägt?
Nichts.
Eben.
Also es ist ja nicht so, dass ständig einer rumrennt und einen beschimpft und sagt, nein, du darfst von da aus nicht abschlagen. Es animiert einem einfach dazu, zum von dort abschlagen, wo man darf. Aber es macht keinen Sinn. Ich meine, eine Frau, die ein Nuller-Handicap hat, die vom Damenabschlag abschlägt, das macht gar keinen Sinn. Die hat gar keinen Spass an dem, oder? Aber es ist eben auch eine Frage von der Motivation. Wenn du weißt, du hast immer kürzere Schläge, dann bist du wahrscheinlich auch nicht so motiviert zum Trainieren und besser werden. Wahrscheinlich komme ich ja eh führen. Die 70 Meter, die schaffst du mit einem Roller. Ausser ich, wie haben das Wasser geschlagen.
Eben, also eigentlich ist der Kessler-Abschlag nicht der Damenabschlag. Könnte man mindestens bei dir auf dem Golfplatz heute umbenennen. Oh. Aber du gehst ja sicher noch einmal diese Woche. Von dem her, beste Chance, um
die Rehabilitieren.
Ah, ist fertig.
Letztes Mal.
Okay. Hat man den Rest gegeben. Man kennt's. Alles klar. So ist es. Ein gutes Schlusswort, kurz vor dem Endspurt.
Endspurt.
Am Wochenende Gladbach von einer erstaunlichen Penalty-Regel verwünscht worden am Wochenende. Der Gladbach-Fan Dino Kessler ist was? Schockiert.
Nein, ich war erstaunt, weil ich das Gefühl hatte, die Szene ist eigentlich vorbei und geklärt. Der Stürmer von Leverkusen hat geschossen, neben dem Goal durchgeschossen und dann grätscht ihm der Elvedi noch rein und verwünscht ihn dann noch, fällt ihn, und dann gibt es Penalty. Also da frage ich mich schon, für was? Die Chance hätte ja können schiessen. Also völlig blödsinnig, die Regeln finde ich. Boxkampf, Tyson Holyfield, kennen wir. Ohr abbeissen und so weiter. Soll eine Exhibition geben? Schauen wir das?
Selbstverständlich schauen wir das. Schon nur, weil der Holyfield jetzt gesagt hat, eigentlich hätte er zurückbeissen und dort heisst nicht Backen beissen. Hat er jetzt diese Woche verlauten, hat sich dann beherrschen können. Mal schauen, ob er das jetzt kann. Mit 57 ist der Mann mittlerweile. Naja, aber eben, also Exhibition, die werden sich nicht bis aufs Blut bekämpfen. Da dürfen wir, glaube ich, keine falschen Vorstellungen wecken. Die Lieblingssportler, André Raghetti, Freeskier und Viral, Instastar, ist am Wochenende ein Ultramarathon gelaufen. Also das respektierst du jetzt schon, oder?
Ja, aber sportliche Leistungen.
100 Kilometer.
Sportliche Leistungen respektiere ich immer. Ich weiss nicht einmal, was der genau macht. Das ist wahrscheinlich so ein Ding, wie heißen die? Influencer, oder? Das ist so mehr so ein Instagramler, der selbst darstellt. Ah, Skifahrer ist das gut. Ja, nicht für mich, nicht meine Sache. Union Berlin gegen Mainz, wer gewinnt das erste Mal, oder erstmals muss man sagen, ohne Fans im Geisterspiel, beide noch ohne Sieg?
Union, ich glaube, die haben gar nicht so schlecht ausgesehen. Das eine Mal, als ich sie gesehen habe, bis nachher die Hertha in der zweiten Halbzeit angefangen hat, schiessen. Union, Urs Fischer, mögen wir es sowieso gönnen. Schweizer Bias.
Absolut. Kann und will nicht widersprechen.
Hervorragend.
Sind wir auf der gleichen
Linie. Hervorragend. Anweisen sollten wir noch auf die anderen Podcasts im Blick-Universum. Zum einen auf den Durchblick, den Wissenschaftspodcast und Fuchs über Sex. Danke fürs Zuhören. Und bis nächste Woche. Adieu.
Adieu.